Herzlich willkommen zur neunten Folge Freisprech, der mehr oder weniger Freifunk-Podcast aus Hamburg. Wieder mit dabei Baldo.
Moin, moin.
Und ein Gast aus der Politik. Hallo, Gast.
Moin.
Der Gast wird sich später nochmal detaillierter vorstellen. Aber zunächst einmal haben wir
quasi eine Reaktion auf die letzte Sendung erhalten, kann man sagen. Folge. Wir senden ja nicht.
Vielleicht auch auf die letzten Folgen.
Ja.
Vielleicht hat sich da was zusammengebraut.
Ich sag mal so, wir sehen ja auch, wir haben ja auch quasi Kontakt zu anderen aufstrebenden Communities. Und ich möchte hier nochmal unsere Freunde aus Paderborn grüßen. Moin.
Wobei das Freunde ist noch der Jetzt-Zustand.
Gucken wir gleich mal.
Wer weiß, was daraus wird.
Hintergrund ist, wir haben ein Paket bekommen.
Aus Paderborn.
Aus Paderborn, genau. Das werde ich jetzt mal rübernehmen.
Ich werde jetzt meine ABC-Schutzmaske aufsetzen.
Wer weiß, also wir haben ja so ein bisschen die Kampf... Also ihr müsst wissen, es gab da diese Kampfansage von wegen Paderborn will uns knotentechnisch überholen. Und ja, da haben wir ja so ein bisschen letzte Folge drauf rumgeritten. Und mal gucken, wie freundlich gestimmt uns jetzt dieses Paket ist.
Ich mach's einfach Ich persönlich habe ein bisschen Angst. Ich habe mich heute von allen verabschiedet.
So. Ihr hört's knistern. Ich glaube, das ist das Paket. Also im Paket ist erstmal ein Zettel. An dem ein Taschentuch formschön befestigt ist. Und da steht Text drauf. Und zwar steht da drauf, ein Taschentuch für euch, für die Tränen, da wir euch bald eingeholt haben. Freifunk Paderborn, mit einem wunderschön handgeklöppelten Smiley.
Oh, da hat sich wirklich jemand Mühe gegeben. Ich würde jetzt einfach mal frech heraus behaupten, dieses Taschentuch werden wir nie benutzen müssen. Außer zum Winken.
Na, ich sag,
Richtung Paderborn.
Ich sag mal so, sie hatten ja heute getwittert, dass sie mittlerweile über 100 Nutzer haben, ne? Das erste Mal hatten.
Ja.
So, was ist da noch drin? Ganz viel Luftpolsterfolie und gutes Paderborner Bier.
Ich hatte irgendwie sowas befürchtet.
Paderborner Export, Paderborner Weizen. Das war laut. Paderborner Pilsner und das weiß ich zu schätzen, dass es auch dort gebraut wird, Paderborner Alt.
Oh.
Alt ist ja jetzt nicht so typisch. Von daher, ich habe den Tipp bekommen, das Paket mal in den Kühlschrank zu stellen. Das habe ich auch gemacht. Ich würde vorschlagen, das eröffne ich jetzt einfach mal und dann kann sich unser Gast in der Zwischenzeit auch eröffnen, wer er denn ist.
Ja, moin. Ich bin Christoph oder auch Fossi. Bleibe ich, glaube ich, auch. Weil
das war das Alt, Entschuldigung.
Sehr gut. Ja, ich bin hier, weil ich bei den Piraten aktiv bin. Und momentan auch gerade für den Bezirk Einsbüttel irgendwie antrete und aber auch schon länger ein bisschen über den Baldo mit Freifunk das sieht gut aus mit Freifunk interessiert bin und das eine lange Zeit verfolgt habe und finde das natürlich auch politisch gerade sehr interessant, was das alles so mit sich bringt.
Ja, wie bist du quasi an, also wann hast du das erstmal von Freifunk gehört? Also was waren so deine ersten Begegnungen damit?
Geil, wie so eine Marketing-Umfrage.
Genau.
Wo ich haben Sie von uns erfahren?
Internet, einem Freund, Kinospot.
Ja, das war so ganz lustig. Ich habe das ja eine ganze Weile schon immer beobachtet gehabt. Das war, wann war Freifunk Hamburg? Bevor sich Freifunk Hamburg sozusagen wieder gegründet hatte. Ein bisschen so im Internet gestöbert und es gab ja auch immer irgendwie Leute, die da noch eingetragen waren und irgendwie so eine Homepage, eine alte und so, aber so richtig lief da ja nichts mehr. Und Ja, da haben wir halt so ein bisschen drüber gequatscht, dass man das ja mal machen müsste und könnte und hätte und so. Und letztendlich hatte ich jetzt auch nicht so viel Zeit, mich darum zu kümmern, aber das haben ja dankenswerterweise ganz viele, ganz viele andere Leute gefunden, die da sehr viel Zeit und Energie reingesteckt haben. Dann war ich irgendwann mal auf einem der ersten Treffen ab und zu mal so dabei. Mein Ruder natürlich geflasht, in das Fenster gehängt und hoffe, dass ich die Leute auf dem Beiersdorf-Parkplatz ab und zu mal glücklich mache. Und die in den Schrebergärten vor meiner Tür.
Hast du mal auf die Statistik geguckt?
Nee, habe ich noch nicht. Ich habe jetzt auch Gluon gerade drauf geflasht, irgendwie vor 2 Wochen erst oder so. Bin aber noch nicht dazu gekommen,
das
da mal nachzugucken.
Aber ja, immerhin läuft das schon mit Gluon, das ist ja auch...
Ja, den Piratenrouter, der muss auch noch, der steht noch auf meiner To-Do-Liste.
In der Geschäftsstelle,
genau.
Geschäftsstelle.
Da steht ja auch einer.
Sollen wir kurz das Bier kommentieren oder ja, ist es dann wieder, es wird so viel auf?
Ja, also ich finde das, alt auf jeden Fall ganz lecker, ganz erfrischend mal wieder ein Alt zu trinken.
Schmeckt nicht alt?
Nee, tatsächlich ist es... und auf jeden Fall danke an Paderborn dafür und wir nehmen natürlich eure Ansage mit den Tränen sportlich und werden gucken, dass wir euch
da niemals gut werden wir mitgeben. Dieses Taschentuch mit diesem Taschentuch
genau.
Tränen trocknen.
Aber vielleicht könnt ihr sie mal besuchen und ihnen die Tränen trocknen.
Ja, also ich habe schon gehört, aus Paderborn werden auch Ende Mai beim Wireless Community Weekend Leute aufschlagen. Von daher, wir planen auch so ein bisschen dahin zu fahren. Und vielleicht kann man da dann auch nochmal auf ein Berliner Bier anstoßen.
Wie geht?
Gibt's das?
Ja, es gibt Weiße. Ich glaube, es gibt auch wieder ordentliche Weiße.
Ja, habe ich auch gehört, aber...
Gut, aber das ist...
Ja gut, das ist vielleicht dann auch Zukunftsmusik. Aber ja,
wir... Zum Wireless Community Weekend können wir ja dann am Ende nochmal bei den Terminankündigungen.
Genau, wir planen eigentlich dahin zu fahren und stecken so ein bisschen in den Reisevorbereitungen.
Genau.
Ja. Genau.
So, wir waren jetzt irgendwie beim Thema Freifunk, glaube ich.
Wir waren dann... Ich spreche immer das klar. Ich muss nochmal einen Schluck trinken von dieser...
Ja, genau. Also
von diesem herrlichen Alt aus der Stadt mit dem kürzesten Fluss, wie ich gerade gelernt habe.
Genau.
Schöne Grüße von der Elbe.
genau, wir hatten ja, also das waren jetzt quasi so, wie du an Freifunk gekommen bist. Jetzt...
Mal so ganz andersrum gefragt. Wie kommst du überhaupt zur Politik? Hast du nichts gelernt?
Genau.
Ist dir viel Junge, langweilig?
Junge, mach doch was.
Geh doch mal arbeiten.
Genau.
Ja, das ist Teil des Problems. zu viel zu tun, zu viel Arbeit. Wie kommt man zur Politik? So ein bisschen so wie zu Freifunk, nehme ich an, so aus Notwehr halt. Es ist halt irgendwie, ich fand das sehr gut, als ging bei Piraten immer um, so ein bisschen als Meme. Es ist tatsächlich so, dass man irgendwann sich umguckt und sich denkt, was zum Teufel, wen soll ich jetzt eigentlich noch wählen? Wer macht überhaupt noch sinnvolle Sachen? So, also ich meine, wer versteht überhaupt, was Freifunk ist in einer Politik? Keine Ahnung. Oder irgendetwas anderes, selbstfahrende Autos oder... Jedes beliebige Thema, was weiter als die nächste Bundestagswahl in der Zukunft liegt. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich kann einfach nicht mehr ernsthaft überhaupt irgendjemanden von diesen Leuten wählen und es passiert auch nichts. Und irgendwie gab es dann nur die Option, das entweder selber zu machen oder es aufzugeben. Und ich fürchte, wenn das zu viele Leute aufgeben, dann sieht das ganz schön düster aus die nächsten Jahre. Dann bin ich ganz froh, dass wir Freifunk und so ein DN42 haben und so, dann werden wir das alles noch brauchen. Aber damit es vielleicht nicht so weit kommt, habe ich mir dann irgendwann mal überlegt, dass ich da vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit reinstecken muss, weil es keine Alternative gibt.
Okay, und wie lange bist du jetzt schon dabei?
Ja, bei den Piraten eingetreten bin ich mittlerweile fast vor 3 Jahren im Sommer. Ist noch nicht so lange, das war auch gar nicht, also es gab ja so große Eintrittswellen immer bei den Piraten, wenn halt gerade mal ein guter Wahlerfolg war oder so. Das war von mir da total unabhängig davon. Ich habe halt irgendwann gesagt, jetzt ich finde die Ziele gut, so ich werde da jetzt mal Mitglied. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt bist du Mitglied, jetzt gehst du da mal hin. So, und dann steht man halt irgendwann am Infostand und erzählt den Leuten, warum es keine so gute Idee ist, wenn das Internet überwacht wird und solche Sachen, wo sich die meisten Leute irgendwie nicht so richtig mit identifizieren können. Keine Ahnung.
Mhm. Okay, aber also du bist auch in erster Linie eher so aus netzpolitischen Gründen da gelandet. So, also.
Genau, also für mich ergibt sich das letztendlich, sämtliche Politik, die die Piraten machen, muss sich irgendwie aus so einem netzpolitischen Ding ergeben. Da gibt es natürlich immer so, ihr sagt doch mal was zum, keine Ahnung, Afghanistan-Krieg war es damals so, und dann kann man sich überlegen, ob aus Netzpolitik irgendwie irgendeine Aussage zu Kriegen oder zu sonst was führt, zur Außenpolitik an sich oder zur Gesundheitspolitik oder sonst was, aber ich würde das schon sagen, so, also gerade Transparenz in der Politik und das ist für mich so, der Bürgerbeteiligung ist so für mich der erste Schritt sozusagen, wo man sagen kann, okay, wenn wir jetzt sowieso ein Internet haben und die Welt anders funktioniert, dann kann man vielleicht Politik auch mal anders machen und dann können die Leute vielleicht sich auch mal ein bisschen mehr daran beteiligen, an dem, was so um sie rumgeht, vorgeht. Das wollen die eigentlich, glaube ich, alle auch so. Und natürlich ist dann halt so ein freies Netz dafür irgendwie die Basis. Weil wenn das kaputt geht, dann ist das halt wie in Asien, wo man für Facebook extra bezahlt. Und man hat dann, wo jetzt, wie es jetzt schon so ist, wo teilweise Leute halt aufpassen, was sie ins Netz schreiben, weil sie die Befürchtung haben, dass das irgendwann irgendjemand mal rausgräbt oder so, und das ist halt vollkommen gar keine Basis. Mhm. Und aber ich glaube, daraus folgt halt auch ganz viel. So, ich finde zum Beispiel so ein bedingungsloses Grundeinkommen auch gar nicht so schlecht. Das kann ich daraus noch irgendwie zum Beispiel ableiten aus so Netzpolitik.
Naja, aber also ich meine, also der Afghanistan-Krieg, damals war das ja irgendwie, hatte das mit Netzpolitiken jetzt erstmal irgendwie so gar nichts zu tun. Aber jetzt im Jahr 1 nach Snowden kristallisiert sich heraus, dass zum Beispiel auch in Afghanistan Leute von Drohnen getötet werden, einfach aufgrund der Daten der NSA, die aus Internet, Telekommunikationsüberwachung etc. stammen. Also ist das Thema Afghanistan ja doch irgendwo auch wieder netzpolitisches, weil einfach den Leuten kein faires Verfahren etc. mehr gewährt wird, sondern da einfach diese globale Überwachung und daraus geschlussfolgert wird, der muss jetzt böse sein und wir orten sein Telefon und...
Ja, es hat natürlich auch ganz viele Effekte auf Leute aus Deutschland. Also es ist ganz lustig, dass ja teilweise wohl anscheinend diese Leute, die diese Drohnen steuern, ja auch remote zugestaltet sind. Und gerade in Deutschland haben wir ja viele Militärbasen. Das heißt, tatsächlich ist das ja sozusagen eine Aktion, eine Kriegsaktion, die aus Deutschland heraus sozusagen dann da passiert. Das betrifft uns also tatsächlich total direkt.
Aber nicht von deutschem Boden, oder?
Ja, nicht von deutschem Boden, aber gut, das ist halt...
US-amerikanische Militärbasen sind das, ne?
Und natürlich gibt es auch, also die gesamte Totalüberwachung folgt da natürlich auch raus, dass letztendlich jeder verdächtigt wird, Terrorist zu sein, wenn man ein bisschen den Kopf mehr aus dem Fenster hängt, dass Leute irgendwie einreisen in den USA oder sonst wo... verweigert werden oder dass man, keine Ahnung, selbst dass man nur irgendwie Bin Laden auf einen Überweisungsträger schreibt und auf einmal auf so einer 7 Jahre No-Fly-Liste steht, wie es gerade in Münchner passiert ist. Das ist irgendwie schon so eine eskalierende Sache, die dann natürlich draus folgt. Und Daniel Suarez hat mal einen schönen TED-Talk gehalten über Drohnenkriege und über Drohnen an sich, also oder autonome Roboter. Und ja, so ein Drohnenkrieg ist halt der Krieg von Staaten gegen die Zivilbevölkerung des anderen Landes. Also es geht da ja gar nicht mehr um territoriale oder militärische Auseinandersetzungen, sondern das betrifft halt direkt die Zivilbevölkerung, weil das eigentlich die einzige ist, die im Weg ist. Also die Infrastruktur möchte man ja sogar gerne lieber erhalten. Also. Insofern, ja klar, da gibt es viele Dinge, die da eher im Weiteren so draus folgen. Was aber auch vielen Leuten, also ich war gerade auf einer sehr lustigen Podiumsdiskussion, da war ein Mitglied des Bundestages der CDU und im Wesentlichen, was ich ganz stark gemerkt habe, ist, dass diesen Menschen überhaupt nicht klar war, was Internet und digitale Gesellschaft einfach für die Gesellschaft so, also für ihn bedeuten. So. Das ist den meisten Leuten ist es gar nicht klar.
Und das, obwohl wir schon, ich meine, wir haben jetzt 2014, wie alt ist das Internet?
Ja, alt.
Also das Internet ist jetzt bestimmt irgendwie 30 Jahre? Also zumindest die Anfänge so?
Naja gut, aber also seit mittlerweile über 10 Jahren ist das Internet in Anführungsstrichen ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja. So. Also ich denke, man muss da so ein bisschen differenzieren, wie lange gibt es das Internet, klar.
Ja klar, also am Anfang war das natürlich nur so eine kleine Spielwiese für Universitäten und mittlerweile...
Mittlerweile denke ich, ist das Internet doch irgendwo Teil unserer Gesellschaft, also auch
wenn schon Mutti darüber Pizza bestellt,
hat halt einfach auch irgendwo als Kommunikationsmedium andere irgendwo auch schon weitestgehend abgelöst. So.
Ja, nicht nur das, also was halt vielen Leuten so, gerade wenn es über Überwachungsthemen oder sowas geht, sagen viele Leute immer noch, also A, ich habe nichts zu verbergen, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist, und B, auch, dass sie Internet ja gar nicht benutzen und dass es sie ja gar nicht betrifft, dass es aber irgendwie sämtliche Daten ihrer Ärzte, ihrer Banken, ihr gesamtes Leben, was sie so führen, demnächst die Fahrtenschreiber ihrer Autos, ihre Mobiltelefone, die sie haben, um ihre Kinder anzurufen, selbst oder so, also selbst wenn man das nicht aktiv nutzt, ist es ein Irrglaube zu denken, dass man es nicht passiv nutzt.
Auf jeden Fall. Also selbst wenn man komplett offline lebt, wenn man kein Smartphone hat, mit dem man ins Internet geht, nie online geht, selbst dann werden ja über einen online Informationen ausgetauscht.
Eine Facebook-Page.
Sei es zum Beispiel, dass einfach irgendwelche Facebook-Nutzer darüber schreiben, wann sie zu deiner Geburtstagsparty kommen. Sei es, dass irgendwie medizinische Daten übertragen werden, hoffentlich verschlüsselt. Sei es, dass Steuerdaten übertragen werden. Oder sei es, dass einfach irgendwo Daten auf Servern abgelegt sind, die mit dem Internet verbunden sind.
Das ja, zum schon. Beispiel, haben Sie mal mit Karte bezahlt? Das ist
eine genau.
Vollkommen valide Frage, weil...
haben Sie mal Geld abgehoben?
Haben Sie mal Geld abgehoben? Waren Sie mal bei einer Bank? Haben Sie ein Konto? Wohnen Sie in einem Haus?
Ich gehört habe im Zuge jetzt dieser Windows XP-Umstellung, dass die meisten Bankautomaten auch noch mit Windows XP laufen.
Ja, das ist auf jeden Fall so.
Was mal sehr lustig war, weil ich mal vor so einem Automaten stand, der hatte dann so einen Bluescreen.
Entschuldigung, da muss ich nochmal reingrätschen und kurz off-topic gehen. Ich habe eine sehr schöne Geschichte. Es war vor letztes Jahr an Neujahr, kurz nach Mitternacht. Und ich hatte irgendwie hab mit Freunden irgendwo auf dem Dorf gefeiert und war der Meinung, da gegenüber, also es fliegen gerade Raketen und gegenüber ist eine Sparkasse und ich habe gerade kein wenig Bargeld. Ich könnte mal kurz rüber und Geld abheben. Ich also rüber, Karte in den Automaten geschoben, was passiert? Nichts. Karte kommt nicht raus, Automat reagiert nicht. Ich stehe da so eine Minute, überlege, was machst du jetzt, rufst du da irgendwie an oder so, es steht da irgendwie eine Nummer dran am Automaten. Auf einmal startet der Automat neu, da steht irgendwie hier, keine Ahnung, irgendwie was Bedrohliches stand auf dem Display, so von wegen Automat wird neu gestartet, Finger weg, was weiß ich nicht was. Und dann irgendwann war er wieder oben und dann kam meine Karte raus. Wenn ich das mir vorstelle, ich wäre jetzt weggegangen oder hätte jetzt versucht, irgendwie da telefonisch zu erreichen und der Nächste hätte meine Karte genommen. Geil. Auf jeden Fall habe ich dann den Fehler gemacht, zum nächsten Automat zu gehen. Gleiches Phänomen. Ja.
Das war der, dann der Millennium-Bug 5 Jahre zu spät. Nee, aber also... Diese Automaten laufen irgendwie alle noch auf Windows XP. Aber sie sollen wohl alle in einem eigenen Netz laufen, deswegen wäre das nicht problematisch.
Ich verstehe die Frage nicht.
Ich persönlich habe da so meine Zweifel.
Aber in Teilen sind die wahrscheinlich einfach immer noch per Modem angeschlossen.
Entschuldigung, wenn ich aber sehe, dass sowas wie Stuxnet sich auch verbreitet auf Rechner, also dieser Wurm, den es da gab, der groß durch die Medien gegangen ist, wenn er sich sogar verbreitet auf Rechner, die keine Netzanbindung haben durch irgendwelche USB-Sticks, dann sehe ich es nicht, dass irgendwie ein getrenntes Netz da wirklich Schutz bietet.
Nein, ich glaube auch eher, war so ein bisschen Volksberuhigung, weil doch irgendwie...
Sicherheitssimulation ist das Stichwort.
Ja, weil doch irgendwie... zumindest kam es mir so vor, eine gewisse Windows XP-Panik ausbrach, als dann doch mal irgendwie der Support endete mit angekündigter Vorlaufzeit von 5 Jahren.
Zurück zum Freifunk.
Ja, zurück auch zur Netzpolitik. Ich meine, das klar, das also so ohne EC-Karte leben, also du sprachst das bald an, irgendwie offline leben. Nee, eigentlich real ist das irgendwie nicht mehr möglich.
Ich habe jetzt gelesen, hier Udo Vetter vom Lawblog hatte geblockt, dass man selbst im Wald überwacht wird.
Ja, stimmt, durch diese Wildkameras.
Genau, die sind halt auch vernetzt und davon gibt es auch tausende in Wäldern. Und die schlagen halt bei Bewegung an und auch Fußgänger werden da halt erfasst und dass man sich nicht mal mehr in die Natur rausbegeben kann und wenn man alle Technik zu Hause lässt und dann nicht überwacht wird.
Ja, und der Satellit kann ja auch in den Wald gucken.
Ja gut, wenn da irgendwie Blätter in Bäumen sind, dürfte der hoffentlich nicht viel sehen.
Ja, das Problem ist ja auch weniger die gezielte Überwachung, also so mit so einem Satellit kann man sicherlich irgendwie Leuten auch gucken, was sie lesen, so während sie irgendwie auf ihrer Terrasse sitzen. Das ist ja aber, glaube ich, gar nicht mal so. Da sind wir ja zum Glück noch nicht, dass man die Datenmengen irgendwie sinnvoll erheben könnte oder auswerten könnte.
So viele Satelliten haben wir zum Glück nicht.
Ja, die muss man sich dann wieder auf Drohnen verlassen, aber...
Vielleicht muss man auch anmerken, vielleicht wissen wir noch nicht, dass wir so weit sind.
Ja, ich gehe davon aus, dass wir
vieles nicht wissen. Sämtliche Aluhut-Theorien streite ich jetzt nicht mehr ab.
Nee, das ist klar.
Das haben wir, glaube ich, alle gelernt. Aber gerade sowas wie diese Wildkameras, so, die müssen ja auch ausgewertet werden. Also die stellen die ja nicht einfach so dahin. Sondern dann wird sicherlich, wenn da jemand durchläuft, das auch aufgezeichnet. Wer weiß, wo das landet. Überall halt. Und das ist halt diese anlasslose Generalverdachtsüberwachung, die einfach zu diesen riesen Datenmengen führt, wo man hinterher, wenn das erstmal nur so Büchse des Pandora, wenn das dann erstmal die Daten angefallen sind, dann werden sie sicherlich auch irgendwann genutzt werden.
Aber ganz ehrlich, die Förster interessieren sich doch nicht für Leute, die interessieren sich doch für Tiere.
Ja. Ja. Es sei denn, es ist interessant vielleicht.
Ja. Also irgendwie gerade alles ganz bedrohlich. Was tun?
Ja, naja, Politik machen.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja schon mal irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Also, wenn ich da so bei dir raushöre, dass du dich da halt von keiner anderen Partei irgendwie, was ich auch nachvollziehen kann, irgendwie richtig vertreten fühlst, denke ich, ist das ja schon mal ein richtiger und wichtiger Schritt, dann zu sagen, ey, dann werde ich halt selbst aktiv, bevor ich jetzt irgendwie den Kopf in den Sand stecke und meine Bude mit Alu auskleide oder keine Ahnung was.
Ja, also das Problem ist halt, ja, dass es halt keine Option ist, sich zu verstecken oder irgendwie ohne Technik will ich auch gar nicht leben. So, ich möchte ja in einer utopischen Gesellschaft leben und nicht in einer dystopischen. Insofern möchte ich dazu beitragen, dass halt irgendwie die Gesellschaft sich auch dementsprechend hinentwickelt. Und klar, es ist weiter Weg, sage ich mal. Man muss einfach probieren, viel Aufmerksamkeit für solche Themen zu schaffen. So bei ACTA hat man gesehen, was das bewirken kann, zumindest zeitweise, wenn sich mal tatsächlich Millionen von größtenteils jugendlichen Leuten in Europa dermaßen die Schnauze voll haben, dass sie auch mal aufstehen, weil es ist das Einzige letztendlich, was überhaupt irgendeinen Hebel hat, ist ganz, ganz viele Leute, die sagen, nee, so wollen wir das jetzt lieber gerade nicht. Letztendlich ja, kann man nur informieren, kann man versuchen, auf die Straße zu gehen, wenn halt Demos entsprechend anliegen oder so. Oder ist natürlich ein weiter Weg, sehr viele Parteien sind da sehr reserviert. Aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, das liegt im Wesentlichen daran, dass die Leute sich die Dimension dessen, was da eigentlich gerade passiert, noch gar nicht so richtig ausmalen können. Also Politik passiert ja auch gerne so, dass über Zeiträume von, keine Ahnung, 10, 20, 50 Jahren eigentlich potenziell geredet werden sollte. Und ich bin ja ein sehr großer Anhänger von Singularity zum Beispiel, wo man nicht so richtig weiß, was da eigentlich passiert.
Und das kennen wir aber bestimmt nicht.
Werden sehr viele,
oder zumindest nicht alle.
Sehr viele Umbrüche passieren.
Was ist denn Singularity?
Singularity ist eigentlich, das Konzept beschreibt den Moment, in dem eine Maschine so intelligente wird oder ein wie auch immer gearteter Rechner oder künstliche Intelligenz, dass sie sich schneller selber verbessern kann, als Menschen das von außen könnten, sozusagen. Und dieser Moment ist natürlich relativ entscheidend, weil in dem Moment geht halt die weitere Entwicklungsgeschwindigkeit immer nur noch schneller voran, sodass dann Menschen dann sozusagen abgehängt sind. Ob das jetzt eintritt oder ob das zu welchem Ergebnis das führt, das ist natürlich rein theoretisches Konzept, weil es niemand weiß. Aber ich denke mal, was man sagen kann, ist, wenn man jetzt 20 Jahre zurückguckt und die technische Entwicklung selbst nur linear fortführt, dann landen wir bei sehr, sehr erstaunlichen Dingen da schon. Was war in 10, 20 Jahren, wo halt, ne, also wenn man halt, mein Lieblingsbeispiel ist halt immer selbstfahrende Autos, so, man macht eine Stadtplanung, man muss ja gucken, wo man welche Häuser bauen kann. Häuser bauen dauert lange und dann müssen ja auch erstmal Leute wieder ausziehen, dann muss nach Hause abgerissen werden, dann kann man gucken, was man da Neues hinbaut und so. Das heißt, da werden Pläne für 20 Jahre gemacht. Aber letztendlich denkt über die technologische Entwicklung dabei keiner. Also die planen die Städte jetzt wie vor 20, 30, 40 Jahren. Also es wird genau das gemacht, was man vor 4, 5 Jahren auch gemacht hätte. So, ne? Also hier müssen die Parkplätze hin und da irgendwie wohnen dann so und so viele Leute. Und dass es so ein Konzept von selbstfahrenden Autos vielleicht gibt und dass sich das gesamte Verkehrskonzept innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre vielleicht komplett ändert, das sieht einfach niemand. Und das gilt natürlich für alle Politikbereiche, über Netzpolitik natürlich, ganz simpel. Und da sind wir ja froh, wenn wir überhaupt eine Enquete-Kommission im Bundestag haben, die sich mit sowas beschäftigt.
Die im Endeffekt da nichts erreicht.
Die nichts erreicht, weil diese Internet, die Verantwortung da auf, glaube ich, 5 Ressorts oder sowas aufgeteilt ist und der Hauptteil liegt, glaube ich, bei Verkehr und Infrastruktur oder so. Ja, und das zieht sich durch sämtliche Politikthemen durch. Mhm. Und immer wieder zu versuchen, mit so einem Blick daran zu gehen, so ein bisschen.
Aber weiß ich nicht, ist Politik da vielleicht auch einfach irgendwie zu träge? und immer zu sehr an dem Hier- und Jetzt-Zustand. Also ich habe so den, Helmut Schmidt hat ja mal irgendwie den schönen Satz gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. aber ich habe so das Gefühl, ja, natürlich, wenn man es mit den Visionen jetzt übertreibt, klar, aber dann sollte man vielleicht wirklich zum Arzt gehen. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, es gibt irgendwie wenig Visionen. Auch, also klar, was du gerade ansprachst mit den selbstfahrenden Autos.
Und ja, die glaub, sind ja nicht mal Visionen in dem Sinne. Die sind, ne? Also die sind eigentlich Realität, das ja. Weiß, also nur keiner
voll. Genau, also da sind wir schon von der Vision gut. Also insofern, dass die jetzt massenverfügbar sind, das ist vielleicht schon noch ein bisschen Vision. Aber es gibt sie auf jeden Fall. Aber ich habe immer den Eindruck, Politik hängt auch teilweise da immer irgendwie 3 Schritte hinterher. So. Also ich meine, dass wir jetzt Probleme mit massenhaft anfallenden Daten haben, das war doch eigentlich auch vorauszusehen.
So. Na klar, und ja, Politik ist natürlich immer so ein Machterhaltungsding auch, ne? Also gerade auf Bundesebene ist das natürlich ganz krass so. Aber auch in Hamburg ganz klar zu sehen. Und letztendlich ist für mich aber die einzige, also klar, es ist Politik beschäftigt sich immer mit den Erfahrungen der letzten Jahre, mit den Problemen der nächsten paar Jahre. Und da wird wenig vorausgeguckt, aber auf der anderen Seite ist das Problem, was ich ganz krass sehe, dass genau dieser Mechanismus, der da im Moment vorherrscht, der führt halt dazu, dass Politiker allgemein und die Gesellschaft an sich natürlich auch ein bisschen von dieser technologischen Entwicklung einfach abgehängt wird. Und dieser Machterhaltungstrieb führt dann letztendlich genau dahin, was wir jetzt haben, was wir sehen, so langsam den Anfang, dass halt Staaten versuchen, diese Informationen zu monopolisieren, um auf die Machterhaltung dieser Staatskonstrukte und der bestehenden Verhältnisse sozusagen hinzuwirken. Das ist eine ganz natürliche Sache. Nur leider führt es halt dazu eine Informationsgesellschaft und vielleicht dann ja auch irgendwann in einer Gesellschaft, wo man sehr viel billiger noch sehr viel mehr Dinge herstellen kann, führt es halt einfach zu so einer Machtkonzentration, die nur funktionieren kann, wenn praktisch der Großteil der Bevölkerung irgendwie mehr oder weniger unterdrückt bleibt. So. Und klar, es ist schwierig, das zu ändern. Das ist ja über hunderte von Jahren so gewachsen. Und die andere Option, die ich sozusagen sehe, ist so, zu so einem Feudalsystem irgendwann wieder zu enden, im besten Fall.
Ja, also wenn du schon sagst, also das hat dann mit Demokratie im eigentlichen Sinn nicht mehr viel zu tun. Also das kommt ja aus dem Altgriechischen. Demokratie heißt Herrschaft des Volkes. Und wenn sich Macht dann quasi bei einer gewissen Kaste, sagen wir mal, akkumuliert, dann ist das natürlich relativ fern davon.
Genau, da muss man halt gucken, wie man halt diesen Politikapparat da hinkriegen kann, dass der vielleicht ein bisschen anders funktionieren kann. Also das fängt für mich halt mit Transparenz zum Beispiel an. Was Leute nicht wissen, da können sie auch keinen Einfluss drauf nehmen.
Das stimmt.
Und es wird ja gerade, ne, so bei TTIP und ACTA damals und diesen ganzen Abkommen sieht man halt, dass es auch versucht wird, möglichst alles hinter verschlossenen Türen so lange zu verhandeln, bis es praktisch nicht mehr umstürzbar ist. Es sei denn, es gehen da Millionen auf die Straße. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Macht nichts.
Aber ist das nicht
vielleicht. Achso, ich weiß es wieder. Achso, die Transparenz, Entschuldigung. Um dir eine Frage nochmal zu beantworten. Die Transparenz kann halt dafür sorgen, dass Leute, also es sagt ja niemand, dass wir als Demokratie zum Beispiel so ein Abgeordneten-Irgendwas-System haben, wo wir alle 4 Jahre wählen gehen. sondern man könnte auch sehr viel, wenn die Leute informiert sind und Transparenz wissen, was für Dinge passieren sollen, dann können wir uns entscheiden, ob wir gerne unsere selbstfahrenden Autos vor der Tür parken wollen oder ob wir große unterirdische Parkhäuser anlegen wollen oder ob wir möchten, dass wir alle mit Drohnen durch die Gegend fliegen oder so.
Ab 2015 haben wir auch fliegende Autos, ne?
Ja, das ist auch hervorragend. Da freue ich mich auch schon drauf.
Okay.
Also, wer das nicht weiß, guckt mal zurück in die Zukunft 2.
Ja, und das ist, glaube ich, der einzige Weg sozusagen über Transparenz und Informationen, die ja wer zum Glück, also ich meine, diese ganze ACTA-Demos wären ja nie so weit gekommen, wer hätte es Facebook nicht gegeben, das ist sozusagen, oder auch dieser arabische Frühling und gibt da schon eine sehr starke ambivalente Strömung sozusagen. Das ist halt so ein, die ganzen Netzsachen sind halt so eine Technologie, die lassen sich in die eine oder in die andere Richtung nutzen. Und ich versuche so ein bisschen zu schubsen, dass es hoffentlich vielleicht in die richtige Richtung ist.
Nun ist ja quasi Politik machen dann eine Option, da Einfluss zu nehmen und gegenzuwirken. Einen anderen Ansatz, den ich auch ganz charmant finde, ist einfach selber machen. Das ist so auch dieser Gedanke, um jetzt die Brücke zu schlagen hinter Freifunk. Wenn wir im Netz weiter kontrolliert werden, überwacht werden, eingeschränkt werden, worauf wir zugreifen dürfen oder wenn es dann irgendwie keine Netzneutralität mehr gibt, dann muss man halt selber Strukturen schaffen, selber Infrastruktur aufbauen und ein eigenes Netz haben, wo man selber Informationen austauschen kann und bereitstellen kann, sodass da jeder drauf zugreifen kann, uneingeschränkt.
Ja, natürlich. Das ist halt so das Mittel der, ich nenne es mal, digitalen Selbstverteidigung. Aber worauf ich vorhin nochmal zu sprechen kommen würde, siehst du das auch so ein bisschen als Problem, dass auch speziell als Problem der Piratenpartei, dass gerade ich schon da den Eindruck habe, da ist noch irgendwie wesentlich mehr Raum für Visionen. So, manche Visionen finde ich ein bisschen gruselig, manches finde ich ein bisschen schräg. Aber eben auch, ich habe oft das Gefühl, so die Denke geht halt so doch noch mal so ein bisschen weiter als 4 Jahre. Aber ich habe eben auch das Gefühl, dass das wird halt offen kommuniziert. Und ja, weiß ich nicht, es macht den Leuten vielleicht auch Angst oder es ist so ungewohnt und neu, dass das irgendwie nicht so richtig ankommt oder...
Also ich höre immer... Es gibt halt sehr viele Aspekte daran. Die eine Sache ist halt sowas wie Piratenpartei oder zum Beispiel auch Freifunk, das muss keine, die Piraten müssen keine Volkspartei werden, sondern wir müssen halt sehen, dass sich das ganze Ding in die richtige Richtung bewegt. So eine Vision zu bieten, finde ich total wichtig, weil alle anderen das gerade nicht tun.
Mhm.
Und weil ja, es gibt bestimmte Sachen, also die keine Ahnung, wir müssen jetzt nicht irgendwie die super Position zu, keine Ahnung, Rente oder sowas haben, aber einfach auch außerparlamentarisch sowohl mit Freifunk als auch mit den Piraten sozusagen einfach ein Stachel zu sein, der mal sagt, hier geht's übrigens so geht's auch anders. So, das ist halt so meiner Meinung nach die Hauptaufgabe.
Ja, also dieses Thema irgendwie, oder was heißt das Thema, aber ich habe das immer irgendwie auch oft so wahrgenommen, dass es gibt dann so diesen Vorwurf, ja, das ist ja nur die Internetpartei, die können zu ganz vielen Themen gar nichts sagen und das war irgendwie immer so negativ behaftet, wobei ich selber das Gefühl, also ich selber das als auch durchaus positiv empfinde, wenn jemand sagt, du, pff, das ist nicht mein Hauptanliegen und dazu kann ich vielleicht auch einfach mal nichts sagen, im Gegensatz zu jemandem, der irgendwie zu allem irgendwie eine Meinung hat und zu allem was sagen kann. Da finde ich es dann deutlich erfrischender, wenn es auch mal Leute gibt, die sagen, ey, das ist nicht mein Thema, dazu kann ich nichts sagen, das ist mein Hauptanliegen. Und guck mal für dich selber so, was ist dir eigentlich irgendwie besonders wichtig?
Genau, was ich halt finde, was wir so ermöglichen sollten, ist halt so ein, so einen Meinungsaustauschprozess überhaupt erstmal wieder anzuwerfen. So letztendlich, glaube ich, wählen sehr viel. Also so häufig, wie ich höre, ich habe mal den Valomat gemacht und da wart ihr jetzt irgendwie relativ weit oben und jetzt muss ich mich, glaube ich, mal mit euren Positionen beschäftigen. So, das ist halt sehr, sehr viele Leute haben sich da, glaube ich, auch die ganzen letzten Jahre, wo es den Valomat zum Beispiel noch nicht gab, niemals Gedanken darüber gemacht, was sie ja nicht wählen, sondern haben vielleicht das gewählt, was sie schon immer gewählt haben oder nach Personen, die ihnen besonders charmant vorkamen. Und aber letztendlich ist es für mich alles so austauschbar geworden.
Ja, gut. Parteiprogramme liest das halt sowieso keiner.
Wobei, genau, aber es ist halt wichtig, ist es halt überhaupt diesen Prozess erstmal wieder. Also so, mir ist es ja egal, wenn jemand irgendwie halt die Meinung hat, dass er irgendwie Ausländer alle voll doof findet und dass er da halt voll mit der NPD voll übereinstimmt, so, dann finde ich trotzdem den Valomat nicht schlecht. Dann hat der Typ halt eine komische Meinung so und ist ein Idiot, aber überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, dass er mal darüber nachdenkt, wen er überhaupt aus welchen Gründen wofür wählt, das ist halt total wertvoll und das ist halt sowas, was uns irgendwie das Internet auch beschert hat, dass einfach Leute mal wieder über Dinge nachdenken, was zum Teufel sie eigentlich da gerade tun.
Oder auch, dass man auch mehr Dinge mitbekommt, sei es auf Twitter, wo dann aus irgendwelchen Ausschüssen oder so mal was getwittert wird, wo man dann was mitbekommt, was jetzt vielleicht gar nicht so sonst öffentlich würde oder...
Ja, und viele Leute haben halt auch so, also es wird ja mal gesagt, so Leute sind total politikdesinteressiert, so das habe ich noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, irgendwie, ja gut, vielleicht unterhält er sich auch nicht mit mir, wenn ich ihm da irgendwas in die Hand drücken will. Vielleicht geht er dann einfach vorbei, aber die meisten Leute sind doch schon sehr daran, also nicht an, also die nehmen halt Politik als was Doofes wahr, so.
Und hat einen schlechten Beruf, ne?
Ja, letztendlich geht es ja aber darum, dass man irgendwie mitbekommt, was in seiner Umwelt eigentlich überhaupt für Entscheidungen getroffen werden, aus welchen Gründen. Und das interessiert die Leute eigentlich alle. Also so, es geht ja Umrufe wenig Leute, die einfach, ich wohne hier und ich arbeite da und das ist alles, was ich mache in meinem Leben und der Rest interessiert mich nicht. So funktioniert ja die Welt nicht.
Nee, aber ich glaube, dass Politik sich da auch selber einfach ein schlechtes Image geschaffen hat. Und
ja, auf jeden Fall.
Wenn man dieses Phrasengedresche irgendwie die ganze Zeit hört und Politik auch immer nur irgendwie als Angela Merkel und Sima Gabriel wahrnimmt, so.
Das ist so.
Ja, ich meine, so, das hat ja irgendwie teilweise mit der Realität nichts zu tun. Aber wenn man dann auch gleichzeitig irgendwie Lokalpolitiker der durchaus schon länger etablierten Parteien irgendwie wahrnimmt, wo ich mich auch frage, sag mal, worum geht's dir eigentlich? Willst du hier irgendwie was besser machen oder willst du irgendwie deinen Job in trockenen Tüchern so? Wo ich mir doch bei dem einen oder anderen einfach mal wünschen würde, dass er mal wieder die Schippe in die Hand nimmt und auch mal wieder irgendwie merkt, so was ist eigentlich Realität und was eigentlich nicht. Von daher finde ich es auch bei der Piratenpartei zum Beispiel sehr bewundernswert, dass ich den Eindruck habe, dass sind da doch sehr viele Leute unterwegs, die auch irgendwie wissen, wovon sie reden und eben auch mal sagen, dass sie keine Ahnung haben oder dass das nicht ihr Thema ist, anstatt irgendwie permanent irgendwie Leute voll zu schwallern mit ihrem Politikgedöns.
Letztendlich geht es ja auch nicht darum, dass ich meine Meinung irgendwelchen Leuten aufdrücke, sondern
nee, aber die
Politiker sind ja sozusagen eigentlich dafür da, sich mit dem Kram zu beschäftigen, den andere Leute von ihnen wollen. Also die sollen ja repräsentieren.
Herrschaft des Volkes.
Aber wir sind doch mittlerweile oft an dem Punkt, dass Politiker dem Volk erzählen, was das Volk eigentlich zu wollen hat. So, und
Staatswohl,
genau. Wir müssen das, weil sonst. Und das geht ja immer
die um Arbeitsplätze.
Ja, die Terroristen.
Denkt doch mal einer an die Kinder.
Ja,
aber... Die Terroristen?
Das auch.
Die auch. Und da ist natürlich, also du warst vorhin mit Freifunk eingestiegen und machen. Das ist halt so ein ganz gutes Beispiel dafür. Es ist halt einfach... Leute sich nicht mehr darauf verlassen wollten, dass mehr oder weniger die Infrastruktur von großen Konzernen gemacht wird, die staatlich reguliert ist, wo man merkt, das funktioniert irgendwie alles so nicht. Jetzt muss man mal einfach was selber machen. Mhm. Und da gibt es sicherlich viele.
Da hatte einer eine Vision und ist nicht zum Arzt gegangen, sondern zum seinem lokalen Computerstammtisch und hat aus der Vision mal so ein bisschen Realität gemacht. Und klar, das ist natürlich irgendwie ein ganz gutes Mittel, einfach so ein bisschen nach dem Motto, wir bauen unser Netz so, wie wir das gerne hätten und nicht wie irgendwie Vodafone und die Telekom oder keine Ahnung so. Und wenn ich das so ein bisschen auch bundesweit verfolge, es läuft nicht schlecht, Stichwort Paderborn. So.
Meine Güte, mein lieber Scholli, was die da vorlegen.
Ja, ja, vielleicht brauchen wir doch noch irgendwann das Tattoo. Aber nein, also so, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das ist auch gerade irgendwie so ein bisschen Zeitgeist, einfach die Sachen wieder selber in die Hand nehmen und nicht darauf vertrauen, dass das irgendjemand schon für einen regeln wird, weil wir doch irgendwie die Erfahrung gemacht haben, es passiert halt nicht so. Es wird dann irgendwie argumentiert, warum man nicht kann oder nicht will oder wie auch immer und ja, es passiert irgendwie nicht das so richtig. Und dass wir einfach mit Freifunk ganz klar die Möglichkeit haben, so die Technik ist bezahlbar, was, denke ich, ein wichtiger Punkt ist. Ja. Wir sind mittlerweile so weit, dass es nicht mehr nur irgendwie abgebrochenen Informatikstudenten vorbehalten ist oder Fertigstudierenden, die soll es ja auch geben, vorbehalten ist, das Ganze zu betreiben und zu nutzen, sondern dass wir irgendwie mittlerweile so weit sind, dass es irgendwie für jeden offen steht und jeder da irgendwie so einen Schritt in Richtung ich mach wieder selber gehen kann.
Und das ist ja nicht nur auf Freifunk beschränkt. Es gibt ja ganz, ganz viele Bereiche mittlerweile, wo es wirklich, also dieser Trend, do it yourself, selber in die Hand nehmen, das gibt es ja auch, es gibt überall. Sei es nun, ich brauche eine Software, die irgendwie das macht, was ich will und die gibt es nicht, dann schreibe ich die selber von... Ich brauch Hardware, die es nicht gibt, baue ich selber zu, ich drucke mir mit meinem 3D-Drucker Kram zu was weiß ich nicht was. Also,
ja, aber also zum Beispiel, was auch gerade, glaube ich, total im Kommen ist und was auch, denke ich, wichtig ist, sind zum Beispiel diese Repair-Cafés, so, wo man halt irgendwie mit seinen kaputten Sachen hingehen kann. Und wo dann Leute einem zum Beispiel helfen, irgendwie einen Laptop wieder zu reparieren oder einen Mixer irgendwie wieder funktionsfähig zu machen. Dass wir einfach mal so ein bisschen, denke ich auch, und das ist, ja, letztendlich kann es nur darüber irgendwie funktionieren. Ich meine, klar, wir können unsere Erde auch hier irgendwie mit unserem Konsummüll zuschütten, aber es ist halt die Frage, brauche ich alle 2 Jahre einen neuen Laptop oder kann ich vielleicht meinen alten einfach nochmal reparieren und dann weiter benutzen? Ja. Weil für YouTube und E-Mails schreiben reicht's halt noch.
Oder kann ich meinen kaputtgespielten Freifunk-Router nicht doch nochmal retten?
Stichwort serielle Schnittstelle anlösen.
Genau. Also wenn ihr es tatsächlich mal geschafft habt, irgendwie euren Freifunk-Router in einen nicht mehr nutzbaren Zustand zu spielen.
Kaputte Freifunk-Router gibt es eigentlich so nicht.
Ja, also es soll tatsächlich einzelne gegeben haben, aber es ist echt die Ausnahme. Kommt im Zweifel einfach mal zum Treffen vorbei, da kann man vielleicht doch noch das eine oder andere machen. Und wenn dann jemand tatsächlich mal mit dem Lötkolben drauf losgehen muss.
Ich glaube, es funktioniert oft. Ziemlich gut.
Also ich hätte es auch noch nicht geschafft. Es war schon einmal kurz davor. Aber
kaputt zu kriegen?
Ja. Also was ich noch kurz sagen wollte, das beschränkt sich aber auch nicht nur auf Dinge und auf Hardware. So, ich bin jetzt gerade von einer Veranstaltung gekommen, die... Da ging es um Presse und um Medien im Wandel so der Zeit und des Internets. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, da machen Leute halt einfach mal ihre Presse selber. Also es gibt hier sehr schöne, so hyperlokale Presse heißt das. Eisbüttler Nachrichten, Hamburg mittendrin, Elbmelancholie. Wo Leute einfach Presse für ihren Stadtteil machen, so Teilzeit- oder Vollzeit-Journalisten, die dann in Teilzeit noch Online-News rausgeben. Und das sehe ich so in einer Linie, so dass Leute halt nicht nur, also es beschränkt sich nicht nur, und es wird sicherlich in Zukunft noch viel mehr, nicht nur auf Basteln oder sonst was, sondern es so gerade dann in ganz lokalen Communities Leute einfach sowas wie Presse, was man halt über Jahre abgegeben hat an große Konzerne, dass man es einfach wieder selber macht.
Oder auch also als Gegenpol zum Radio, Podcast zum Beispiel.
Macht sowas.
Keine Ahnung, wer sowas macht. Nee, aber also gerade für sowas, also für selber Content generieren, Presse machen und sowas, sind natürlich, um den Bogen mal wieder zu schließen, freie Struktur, freie Infrastruktur, die man nutzen kann, um Informationen auszutauschen, total wichtig. Und da kann sicherlich Freifunk auch wieder eine gute Möglichkeit sein, als Gegenpol zu einem Internet, wo man eventuell dann doch zweimal drüber nachdenkt, was man postet und wie man sich austauscht.
Ja, oder ob einen irgendjemand verklagen möchte.
Genau.
Keine Ahnung. Man das falsche Lied gesungen hat. Das war ja auch schon vorgekommen. Nein. Also.
Das falsche Lied?
Copyright.
Achso, so GEMA-Kram, was weiß ich nicht was.
Genau. Ja, und auf der anderen Seite sehe ich halt bei solchen Sachen, wenn man viele Dinge machen möchte, lokal machen möchte, sehe ich dann auf der anderen Seite aber doch schon wieder, gerade was Infrastruktur angeht, die Politik irgendwo mit am Zug, und es geht auch nicht ohne, weil letztendlich, wenn man irgendetwas lokal machen möchte, dann kommt man immer vielleicht bis zum nächsten Nachbarn. So, das geht mit Freifunk jetzt noch halbwegs gut, aber.
Oder mit dem, was wir an Richtfunk planen, vielleicht tatsächlich noch ein bisschen weiter.
Genau, das ist dann halt nämlich die Frage: Es gibt ja Infrastruktur in dieser Stadt, die wird halt von der Stadt verwaltet. Und dann muss man halt darauf einwirken, dass solche Projekte auch irgendwie von der Stadt mit unterstützt werden, statt das sozusagen an kommerzielle Anbieter zum Beispiel. Also ich glaube, ich muss mir mal eine App raussuchen, die irgendwie KD, WLAN und Telekom offene Hotspots blockt auf meinem Telefon oder so. Das ist so schrecklich, dieses Zeug, wo man irgendwie so rumrennt und was so tut, als ob es irgendwie eine Art von offenem WLAN wäre.
Musst du nicht explizit sagen, verbinde dich zu folgenden Netzen?
Doch, genau, aber mein Telefon sagt mir dann, wenn ich mal WLAN anhabe, sagt es mir dann immer, hier ist offenes WLAN, willst du dich jetzt nicht verbinden? Und dann
halt die Fresse.
Guck ich jedes Mal, ob das Freifunk ist.
Was Freifunk und Stadt angeht, gab es ja in Hamburg durchaus Bestrebungen. In anderen Städten, wie zum Beispiel Lübeck, wesentlich erfolgreicher. Wir hatten ja...
Ich glaube in Leipzig oder so.
Ja, das ist das auch. Also in Lübeck sind sie ganz gut dabei. Ich weiß nicht mehr, also das ist, in vielen Städten passiert da so ein bisschen was. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. In Hamburg hatten wir, glaube ich, letztes Jahr, vorletztes Jahr schon, wo es mal einen Termin gab, wo tatsächlich Freifunker als Experten auch eingeladen waren.
Letztes Jahr war das. Die Termine gibt es immer wieder. Also du meinst jetzt in der Bürgerschaft?
Ja.
Ja, gab es aber vor kurzem, glaube ich, auch wieder.
Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Soweit ich weiß, hat sich Harburg zum Beispiel auch gegen Freifunk zum Beispiel explizit entschieden.
Ja, gut.
Aber das ist es ist halt Politik so. Eine Hand wäscht die andere.
Wer weiß, wie viel Wurstkörbe da irgendwie den Besitzer gewählt hat. Wobei das jetzt eine böswillige Unterstellung ist, dass da überhaupt jemand einen Wurstkorb angenommen hat. Ich würde auch einen Wurstkorb annehmen, aber das ist nicht das Thema.
Ich wäre eher für so
einen Bierkorb. Wenn ein Politiker einen Wurstkorb schickt, ach nee, falsch.
Kommt auf die Partei drauf.
Ja, der ganze Story mit der WM. Aber das ist ein anderes Thema und eine andere Partei.
Ach stimmt, das ist wie der WM. Ja,
stimmt. Nee, das meinte ich gar nicht, aber diese Sonneborn-Kiste. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Achso, genau, ich glaube, die Aussage war dann auch irgendwie von wegen, ja, sie fänden das ja mit Freifunk total gut und so, aber solange wir irgendwie ins Ausland tunneln, um irgendwie die Störerhaftung zu umgehen, das ist ja zu grauzonig oder sowas.
Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr absurde Argumentation. Das ist so.
Kann man sagen, wenn man eine Ausrede braucht? Aber
ja gut, aber also das ist doch hanebüchen. Ich meine, letztendlich, wir müssen den Spender, die Spenderin schützen. So. Und solange Politik oder die regierende Politik es nicht irgendwie auf die Reihe kriegt, die Gesetze so zu schaffen, dass wir hier wirklich mal irgendwie eine zeitgemäße Gesetzgebung bekommen, ja mein Gott, dann muss es halt so sein. Aber es ist ja nicht irgendwie, also wir haben uns das nicht ausgedacht.
Womit wir beim Thema Notwehr wären.
Ja.
Digitale Notwehr.
Ja.
Vielleicht nochmal so ein bisschen lokalpolitisch. Das, ich weiß nicht, kam jetzt glaube ich noch nicht so raus.
Wir hatten ja noch gar nicht gesagt, was jetzt quasi so der Aufhänger auch für diese Sendung ist. Ne? Also die ist es quasi so ein bisschen durchgeklungen, aber es stehen ja Wahlen an. Und wir haben ja nicht nur Zuhörer aus Hamburg, sondern auch aus dem Rest der Republik.
Angeblich.
Darüber hinaus weiß ich jetzt nicht, aber ja, es gibt ja also Europawahlen und in Hamburg auch Bezirkswahlen.
Oh ja.
Genau.
Ich habe so ein Plakat gesehen, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, vielleicht aber auch nicht. Und da war so ein netter Mensch von einer dieser Volks... Nein, anders formuliert. Da war ein netter Mensch von einer ehemaligen Volkspartei, die es
ich weiß, wie du meinst.
Immer noch gerne wieder wäre, aber irgendwie klappt das nicht so ganz. Vielleicht sollten sie mal...
Du meinst die fast 3%?
Nee, ich glaube, es waren schon immer noch 23.
Ach so, okay, die.
Die, ja. Ich musste immer an dieses Kassiererlied denken, wer hat uns verraten. Aber, und auf dem Plakat.
Also, danke, ich hab einen Ohrwurm.
Das ist übrigens irgendwo so aus der Zeiten der Weimarer Republik oder so. Das altes kommunistisches Liedgut.
Okay, ich kenne das nur von
den. Also die meinten das tatsächlich ernsthaft schon so. Also die,
ich würde jetzt den Kassierern auch unterstellen, dass
sie ja, die meinten das auch so, ja.
Dass sie das auch ernsthaft meinen. Aber naja, dieser Mensch grinste freundlich auf einem Plakat und hat mir jetzt suggeriert, ich habe ja irgendwie 5 Stimmen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ah, das ist
sogar mehr, ich oder? Also 2x5.
Genau.
2x5?
Ja.
Vielleicht.
Wollen wir im Modus gleich auch nochmal sprechen? Oder also vielleicht für diejenigen, die es noch nicht verstanden haben?
Wir auch nicht.
Ja, also ich habe das Gefühl, okay, so ein bisschen mehr verstanden zu haben nach neulich.
Du hast dich damit beschäftigt?
Ja, ich habe mich damit beschäftigen
lassen. Aber das Ganze ist jetzt neu, oder?
Also mein Verständnis ist jetzt, dass es quasi durch mehr Demokratie e.V.
Richtig.
Dazu gekommen ist, dass wir einen neuen Wahlmodus in Hamburg haben, wo es wo du 2x5 Stimmen verteilen kannst. Und zwar einmal 5 Stimmen für Direktkandidaten und einmal 5 Stimmen für Liste der Partei.
Genau.
So. Und du kannst nach meinem Verständnis bei beiden sowohl, also die 5 Stimmen verteilen auf die Partei, einzelne Kandidaten und das auch an unterschiedliche Kandidaten von unterschiedlichen Parteien oder unterschiedliche Parteien, also insgesamt 5 Kreuze. Und der Modus ist so, dass quasi, wenn du jetzt nur die Parteien ankreuzen würdest,
können die das selber
verändern? Ist das quasi anhand der Reihenfolge der Plätze, sowohl bei Liste als auch bei Direktkandidaten. Und wenn du es aber an Kandidaten, die du jetzt gut findest, sagen wir mal, du möchtest jetzt von, was weiß ich, Partei XY, den auf Listenplatz 3, findest du total super und dem gibst du 5 Stimmen, dann schadet das aber nicht der Partei. Das heißt, wenn jetzt dein Kandidat auf Listenplatz 3 nicht reinkommt, ist das nicht verloren, sondern die weiter vorne sitzenden Kandidaten haben dann trotzdem eine Chance reinzukommen.
Ja, es ist alles sehr verwirrend. Es ist ein typischer Fall von Politik.
Genau,
also sich eine sehr schöne Lobbygruppe, mehr Demokratie, mal überlegt, dass man das mal ein bisschen gerechter und ein bisschen für kleinere Parteien auch irgendwie da und einzelne Kandidaten vor allen Dingen irgendwie mal ein bisschen mehr Chancen verteilen sollte. Und leider ist dabei, wie so häufig, ein Kompromiss rausgekommen, der regelmäßig zu sehr viel Verwirrung führt.
Also mein Problem dabei ist tatsächlich nur, dass es schwer nachzuvollziehen ist, wie das genau funktioniert. Es ist halt kompliziert. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass du jetzt quasi nicht dadurch, dass du nur der Partei oder nur Kandidaten oder so Stimmen gibst oder so, dass du dadurch quasi im Grunde nicht der Partei schaden kannst, wenn du jetzt irgendwie Kandidaten das gibst, sondern im Zweifel kommt halt jemand von der Partei rein, auch wenn der Kandidat, den man selber bevorzugt hat, jetzt nicht drin ist.
Das wäre ja auch verrückt.
Genau,
wobei man noch sagen muss,
insofern also, ist das natürlich schon ein Vorteil an dem Wahlsystem.
Es ist ja schon irgendwie schön, einzelne Leute wählen zu können. Auf der anderen Seite muss man realistischerweise sagen, dass wir ja irgendwie auch so in unserer Gesellschaft so leben, dass man die jetzt nicht unbedingt kennt. Also klar stellen die sich meistens auch alle vor irgendwo oder auch nicht. Und zweitens sind die Schranken halt relativ hoch. Ne? Also als Direktkandidat brauchst du schon so deine 10%.
Also aus meinem Wahlkreis kenne ich tatsächlich einen Kandidaten persönlich.
Eine Frau. Ich auch. Mehrere sogar.
Für einen Zug.
Genau.
Das neue, komplizierte, hoffentlich gerechtere Wahlsystem. Ich habe persönlich ein bisschen Sorge, dass das irgendwie ein Schuss nach hinten wird. Aber gut.
Das Wahlsystem.
Ja, also...
Es ist ja schon einmal vor 5 Jahren war das, glaube ich, tatsächlich schon mal... wurde das, glaube ich, schon mal durchgeführt. Okay. Ich weiß gar nicht, wie da die Zahlen waren. Müsste man sich mal raussuchen lassen. Also, ja, mal. Wir haben ja Transparenzgesetz. Wir können ja so lustige Anfragen stellen.
Das tritt bald in Kraft, ne?
Ja, das ist ganz lustig. Dieses müsste eigentlich im August soweit sein. Dann kann man sich schon mal überlegen, was man als lustige Daten haben möchte.
Die maschinenlesbare Stadt.
Ja, ich bin da noch etwas skeptisch, wenn ich die praktischen Erfahrungen mit solchen Dingen...
Die ersten Anfragen wurden doch schon geblockt, oder?
Ja, es ist halt immer diverse praktische Gründe schon, weil... wenn jemand von dir verlangt, alle Dokumente, die bei sämtlichen Abläufen in der Verwaltung anfallen, die öffentliches Interesse haben, dass du die veröffentlicht sollst, ist schon mal die interessante Frage, wer soll denn überhaupt wissen, welche Dokumente in welchem Prozess wo überhaupt anfallen?
Was ist alles?
Und das wissen die halt meistens selber schon nicht.
Umgekehrt ist natürlich die Schwierigkeit, woher soll der Anfrager das wissen?
Aber ja, genau, ja. Das ist ja meistens auch kein Register gibt oder so, ist das alles ein bisschen. Da kann man vielleicht immer mal ein bisschen gucken, ob man ein bisschen Freifunk interessante Anfragen stellen kann. Es gibt bestimmt auch einige lustige Verträge.
So mit den ganzen Telekommunikationsanbietern.
Ja, die man da mal hinterfragen könnte.
Oh, das ist eine gute Idee.
Warum nicht Freifunk im Rathaus? Oder keine Ahnung. Oder.
Ja, bestimmt gibt es da viele Gründe.
Ja, gibt es doch bestimmt irgendwelche Gutachten oder so,
total, die man sehen kann. Total rationale Gründe.
Stürzt das Gemäuer noch ein oder so.
Dann werden wir alle in Holland rausgetunnelt und da überwachen sie uns. Alter.
Skalarwellen.
Kriegt Olaf Scholz einen Aluhut und alles ist gut. Oder es reimt sich sogar geil.
Was ich reimt, ist gut.
Aber vielleicht, was du ja schon sagtest, sind ja auch Europawahlen.
Ja.
Da sehe ich das durchaus ja auch total positiv. Also da gibt es zum Glück, also ich sehe auch, Netzpolitik ist natürlich auch irgendwie ja so ein weltweites Ding. Und ich glaube, da haben wir zum Beispiel eine Chance, irgendwie mit den Piraten und auch mit anderen durchaus liberaler gesinnten Parteien in Europa tatsächlich auch mal
an. Also wir reden nicht von der FDP.
Von was?
Die, ja.
Gibt's die noch?
Nicht Wirtschafts-, sondern.
Gesellschaftsliberal.
Also, liberal im eigentlichen Sinne.
Okay.
Nicht im Sinne von Aal.
Nicht im Sinne von, genau. Dass man da tatsächlich eine Chance hat, ein bisschen was zu bewegen und so eine Sachen wie Störerhaftung und Freihandelsabkommen, wo irgendwie Käse drin steht. Und so sind natürlich auch alles in großen Teilen internationale und europäische Richtlinien.
Ja. Netzneutralität ist auch ein ganz wichtiges Thema.
Netzneutralität, Vorratsdatenspeicherung, alle solchen Themen.
Und die die Große Koalition auch nicht vollständig für alle Zukunft nicht machen möchte, wie sich jetzt wieder herausgestellt hat. Da gab es irgendwie Anträge von Linken und Grünen jetzt vor kurzem, die abgelehnt wurden, die darauf abzielten, das halt mal komplett von der Tagesordnung für alle Zeit zu nehmen. Und da haben sich irgendwie SPD und CDU dagegen.
Ja, soweit ich weiß, ist es ja auch immer noch der Zustand, dass es eigentlich eine EU-Richtlinie ist, die da existiert.
Ist das nicht abgesenkt worden, oder?
Genau, die existiert schon seit ganz, ganz vielen Jahren, weswegen ja die deutsche Regierung mal gesagt hat, wir müssen das ja aber tun. Also bei ganz vielen anderen Sachen halten sie sich vielleicht nicht so dran, was sie eigentlich so müssten, aber da fanden sie das total wichtig.
Ja, das kann man sich ja auch immer aussuchen, wie man es gerade braucht.
Oh, Wunder. Und genau, diese EU-Richtlinie wurde jetzt, glaube ich, gerade gekippt von EU. Naja, wurde noch nicht gekippt, sondern es gab jetzt das, glaube ich, das Statement des Anwaltes sozusagen. Und das ist eigentlich immer eine Sache, der Gerichtshof dann auch relativ zügig folgt.
Ja. Und also das ist auch wieder so eine Kiste, wo es dann nicht heißt, irgendwie ja, dass Vorratsdatenspeicherung geht nicht, sondern unter den Voraussetzungen geht es nicht. Ne? Das heißt, es gibt dann immer noch irgendwie einen Weg, dass man es doch wieder machen kann und darauf berufen sie sich dann halt im
Endeffekt. Genau, also grundsätzlich wäre das natürlich denkbar. Ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich international schon erwiesen, dass das zu dem eigentlich postulierten Zweck, nämlich der Kriminalitätsbekämpfung, praktisch vollkommen sinnlos ist. Also in Dänemark gibt es Studien, genau. Die haben das schon viele Jahre und irgendwie sind jetzt am Überlegen, ob sie das wieder einstellen, weil es einfach viel zu viel Geld kostet und überhaupt nichts bringt.
Was ich so diese schöne Statistik, wo dann irgendwie so einstellige schwere Verbrechen und dann irgendwie keine Ahnung, irgendwie Diebstahl und so ein Kram darunter fiel, was sie damit aufgeklärt haben und das war's oder
ja, sowas. Ja, also gerade so Telefondiebstähle und sowas sind da ganz, ganz, ganz da vorne. Auch übrigens bei Abhörmaßnahmen, wo jetzt gerade die Telekom wieder dem Beispiel von also irgend so ein Telekommunikationsding hatte doch, Unternehmen hatte doch gerade die Anfragen der Bundes- oder Polizei und sonst was Dienststellen ins Netz gestellt, wie viele ihre Kunden überwacht werden. Und die Telekom hat tatsächlich auch eine Statistik ins Netz gestellt, nach der
50.000. Posteo, meinst du?
Genau, ja, Posteo war's. Und die Telekom hat jetzt auch eine Statistik gefunden: 50.000 Anschlüsse werden überwacht, Telefonanschlüsse in Deutschland. Also dauerhaft sozusagen, ja, also im Jahr, ne? Also
das sind aber eine Menge Terroristen.
Das sind eine ganze Menge Terroristen und wenn man die Gründe nachguckt, sind da glaube ich in.
Krass, das ist ja schon fast im Promillebereich.
In zweistelligen, zweistellige Anzahl dieser Leute wird tatsächlich hier Staats-, also Terrorismus oder schwere Staats, wie auch immer das heißt, vorgeworfen.
Wahrscheinlich sind alle Terroristen auch Telekom-Kunden.
Also nur zweistellig, muss man sagen.
Ne? Ja, ja, genau.
Also von 80 Alten, Millionen, das ist ja...
Richtig.
Kann man sich ausrechnen.
Ja, und dann kann man sich noch ausrechnen, also das sind die Verdachtsmomente sozusagen, wo man auch vermutlich nochmal ordentlich False Positives drauf hat.
Da gibt es ja genug Beispiele, wo so zum Beispiel, weil sich jemand über Gentrifizierung informiert hat, auf einmal jahrelang Überwachung stattgefunden hat und so eine Scheiße.
Ja, irgendwie. Letztens, vorgestern oder so, habe ich gelesen, hat jemand aus München Bin Laden auf einen Überweisungscheck geschrieben, den er seinem schwedischen Freund schickte für den gemeinsamen Skiurlaub. Also das war einfach ein Witz. Der Mensch ist jetzt leider auf der No-Fly-Liste gelandet für die nächsten 7 Jahre. Kann, und dann fragt man sich so gut an, was man irgendwie kam nicht so richtig gut an anscheinend. da kann man schon verstehen, dass Leute dann sich anfangen, selber zu zensieren und zu überlegen, was sie auf ihre Überweisungscheck schreiben. Aber oder ins Internet. Oder
haben die überhaupt genug Rechenleistung, um SEPA-Überweisungen überwachen zu können?
Tja, ich weiß nicht.
Da stellt sich die Frage im Jahr 1 nach.
Naja, also da ist so eine Überweisung ist ja mittlerweile richtig groß geworden. Die muss man also verarbeiten können.
Richtig, ja. Du musst ja, man weiß ja, große Primzahlzerlegung. Also, jetzt so eine 4096-Bit SEPA-Nummer hat. Ja, so ist es. Es ist halt ein bisschen traurig, dass sich Leute schon überlegen müssen, was genau sie da tun, um nicht irgendwie mal irgendwo zu landen. Und das sind ja nur die Fälle, von denen man jetzt offensichtlich weiß. Also mir ist es jetzt egal, ich stehe da ja sowieso schon so ein bisschen im Rampenlicht.
Wenn ich zurückdenke, früher so als Jugendlicher, wo man dann tatsächlich nochmal irgendwelche Songtexte oder sowas in irgendwelche Foren gepostet hat, was heute wahrscheinlich zu einer Hausdurchsuchung führen würde oder sowas.
Das würde sein, ja.
So im jugendlichen Leichtsinn und.
Jetzt mache ich mir Sorgen, was du da verbreitet hast, aber gut.
Wollen wir nicht ins Detail gehen?
Nee, besser nicht. Aber ja, na klar, ich meine, das ist halt doch irgendwie. Wir haben doch irgendwie das, diese Terrorismuskeule, beziehungsweise die Keule irgendwie mit Terrorismusangst irgendwie zu schüren, ganz massiv, und unter diesem Deckmäntelchen Terrorismusbekämpfung geht ja irgendwie alles. Terrorismusbekämpfung und Arbeitsplätze sind irgendwie so die Totschlagargumente für jeden Scheiß. So.
Denkt doch mal einer an die Kinder.
Ja, letzten Endes ist halt die große Gefahr, das sind halt die Fälle, die man jetzt sieht. Aber vor einer Weile haben wir noch gedacht, was macht eigentlich das GHQC, wie heißen die
irgendwie? GHCQ?
Genau, die Briten eigentlich mit diesen ganzen verschlüsselten Daten, und warum will die NSA irgendwie petabyteweise Daten speichern? Und dann kam Heartbleed und da waren die Verschlüsselung dann vielleicht schon die letzten 2 Jahre eher albern.
Die große Kryptokalypse. Wo dann tatsächlich auch rausgekommen ist, dass die NSA diese Lücke schon längere Zeit genutzt hat.
Ja, oder zumindest irgendjemand. Ich glaube, Ars Technica hatte tatsächlich Traffic-Logs ihres Traffics auf Tape der letzten Jahre. Ich weiß nicht, die haben anscheinend ein bisschen große Bänder,
Speicher. Das ist aber auch bedenklich, oder?
Naja, es ist halt, ne, so, kommt halt rein, so. Solange du 80 da rausnimmst, ist ja der Traffic schon mal nicht mehr so viel. Und auf jeden Fall haben die da drin nachgeguckt. Und
sowas schon zu loggen ist doch auch datenschutztechnisch, sagen wir mal, fragwürdig.
Nö, darf man halt nicht rausgeben.
Ja, darf man auch nicht so weit erfassen.
Wenn man Ars-Techniker ist, ist einem das ja egal, weil das war ja ein amerikanischer Konzern.
Ja, gut. Ja.
Gut, aber einfach mal direkt gefragt, wie ist da so deine Vision, wie kommen wir aus dieser Misere? Siehst du da irgendwie eine Möglichkeit? Was müsste passieren, was könnte passieren? Ja. Also ich glaube einfach schlichtweg, das Rad der Geschichte können wir jetzt nicht so einfach zurückdrehen, und ich glaube, wir wollen auch alle nicht wieder in der Steinzeit leben, aber...
Nee, total gar nicht. Also so,
wohin soll die Reise gehen?
Auch die Argumentation von, benutzt halt kein Facebook, wenn du das nicht alles öffentlich haben möchtest, ist halt auch sehr verquer, so, weil ich möchte ja Technik nutzen. Also im Gegenteil, mir wird auch überhaupt gar nichts anderes übrig bleiben, als das zu tun.
Das erinnert mich noch ein bisschen an diese Argumentation, ich habe ja nichts zu verbergen. Das ist genau die gleiche Denke. Der Nutzer muss sich quasi rechtfertigen, dass er ja nichts zu verbergen hätte, wo es eigentlich eher darum geht, dass diejenigen, die einen überwachen und die Daten erfassen und so weiter, sich rechtfertigen müssten, dass sie es tun und nicht umgekehrt. Und das ist ja die gleiche Argumentation. Warum nutzt du denn Facebook? Du weißt doch das. Ja, das ist Quatsch. Eigentlich, wenn ich darüber mit meinen Freunden kommunizieren möchte und so weiter, dann soll ich doch bitte schön in der Lage sein, das zu tun, oder?
Ja. Ja, und das, was zu dem Punkt kommt, was man machen kann, ist halt... Was ich besonders problematisch sehe, ist, wenn du sagst, ja, dürfen die das überhaupt, ist nicht datenschutztechnisch bedenklich und auch bei Facebook, was die an Daten sammeln und Google, das sehe ich alles noch halbwegs als halbwegs okay an, in dem Sinne, als dass da halt maximal irgendwie kommerzielle Interessen drinstehen. Also das, was Google von mir möchte, ist, dass sie damit Geld verdienen. So. Das heißt, ich soll irgendwelche Produkte kaufen, für die sie mir dann Werbung verkaufen. Das ist alles nicht besonders nett. Und man muss auch mal, möglich soll es natürlich so sein, dass jeder genau weiß, warum eigentlich welche Daten von wem wozu gesammelt wurden. Aber was mir halt viel, viel mehr Sorgen bereitet, ist halt genau dieses, dass der Staat das so monopolistisch tut, weil der Staat hat gar kein kommerzielles Interesse daran, also an meinen Daten. Es gibt eigentlich nur einen Grund, warum ein Staat so Daten sammeln sollte. Das ist irgendwie, um halt Kontrolle zu behalten.
Naja, also, Macht und Geld spielt ja auch irgendwie alles zusammen.
Ja, um Terroristen zu fangen, ganz wichtig.
Aber also, da muss ich jetzt gerade auch nochmal reingerätschen. Sagen wir mal...
Und das ist unnötig.
Ja, sagen wir mal so, so ein Konzern wie Google oder Facebook, die sammeln die Daten nur aus kommerziellen Interessen und so. Und sagen wir mal, das ist jetzt okay, auf den Standpunkt stellen wir uns jetzt einfach mal. Dann gibt es da aber immer noch eine Hand. Moment. Es gibt darüber hinaus ja noch weitere Probleme, also, die sich hier geben.
Stellt sich da nicht auch die Frage, klar, da haben die kommerzielle Interessen, aber stellt sich nicht trotzdem die Frage, welche Daten dürfen die eigentlich alle sammeln? Ja,
sagen wir, also lass diese, das ist sicherlich auch ein Problem, aber selbst wenn wir das ausklammern und uns einfach auf diesen Standpunkt stellen, dann gibt es ja trotzdem noch Probleme. Die Daten liegen irgendwo. Und jetzt haben wir ja gelernt, also spätestens mit Heartbleed sollte eigentlich jedem bewusst sein, nirgendwo ist irgendwie Kommunikation und irgendwie Daten absolut sicher. Das heißt, im Zweifel kommen auch Unbefugte dran. So, und dann ist die Kacke wirklich am Dampfen, wenn auf einmal irgendwie irgendwelche Kriminellen an Unmengen Daten über unser aller Leben kommen. Und da muss man sich zum Beispiel nur Sony angucken, wie die Kreditkartendaten gespeichert haben. Und das andere ist, wo es die Möglichkeit gibt, irgendwie, dass jemand Missbrauch betreibt, wird das auch gemacht. Und sei es jetzt irgendwie ein Mitarbeiter, der gerade irgendwie pissig auf den Konzern ist und den nochmal irgendwie einen reinwirken will. Und das, die Gefahr besteht halt auch immer.
Ja klar, also Missbrauchsgefahr ist immer da. Das finde ich alles noch halbwegs regulierbar. Also das, wo ich halt viel, viel mehr düstere Zukunft sehe, ist halt so staatliche Repression. So. Ich glaube halt nicht, dass Google jetzt demnächst anfängt, seine Privatarmee an Drohnen aufzubauen und irgendwie uns alle beherrschen möchte, aber bei...
also Ersteres werden sie schon machen, aber Zweiteres wahrscheinlich nicht.
Bei der NSA oder daran hängenden Organisationen sehe ich das nicht so rosig. So. Also, und das ist halt letztendlich, und das ist halt, die einen haben halt einen Grund, einen echten Grund, und die anderen haben halt überhaupt keinen Grund, weil Terrorismus ist halt einfach keine Gefahr. Also ist ja irgendwie, gerade letztens die Statistik gelesen, 8-mal wahrscheinlicher von einem Polizisten getötet zu werden, als von einem Terroristen weltweit. Und da sind schon sämtliche Piraterie und sonstige Dinge in Somalia und anderen nicht so friedfertigen Gegenden schon eingerechnet. Also das ist
insofern, okay, aber also müssen wir nicht langsam mal an den Punkt kommen, erstens uns ernsthaft wirklich Gedanken machen, und ich sehe das nicht ganz unproblematisch, weil wir haben auch bei Google und Facebook einfach eine riesige Datenmenge, und immer wenn was da ist, und das ist ja auch irgendwie total menschlich, weckt das auch Interesse. Und müssen wir uns nicht langsam mal Gedanken machen, wie wollen wir eigentlich als Gesellschaft auch mit diesen ständig anfallenden Datenmengen umgehen? Darf ein kommerzieller Konzern darf die sammeln, aber der Staat darf sie nicht haben? Wohin soll da die Reise gehen? Oder müssen wir nicht eigentlich auch dahin kommen, zu sagen, diese Daten dürfen eigentlich gar nicht anfallen, sondern müssen gleich irgendwie in den Schredder, kommerzielles Interesse hin oder her. Also ich meine, das wäre natürlich, vielleicht müssen wir uns auch immer irgendwie mit dem Gedanken einfreunden, dass also ich höre ganz oft, ja, das ist ja hier alles irgendwie toll und umsonst so, aber vielleicht müssen wir vielleicht auch mal irgendwie weiterdenken und ja, vielleicht gibt es dann auch mal Dinge, die irgendwie Geld kosten, weil dass Facebook Ausgaben hat und auch Geld verdienen möchte, kann ich ja nachvollziehen. Es ist halt die Frage, wie ist da das Bezahlmodell so? Und momentan sehe ich das einfach so, dass das alles sehr, sehr diffus ist. So, mir wird als Nutzer immer so ein bisschen vermittelt, das ist hier alles kostenlos und umsonst. Aber das und ist ja auch nicht die
Heilsdaten. Das ist schon so.
Es gibt auch irgendwie diesen Satz, wenn du irgendwie für ein Produkt nicht zahlst, dann ist nicht das Produkt, sondern du selber.
Genau. Ja, das ist sicherlich so und natürlich in dem Moment, wo so solche Sachen jetzt aufkommen, wie dann Google selbstfahrende Autos baut, die dann Daten sammeln und jeder von uns seinen internetgesteuerten Stromzähler irgendwie bei sich zu Hause stehen hat und seine Gesundheitsdaten irgendwie jeden Morgen vom Spiegel gemessen werden oder so. Das ist halt, es wird halt in den nächsten 5 bis 10 Jahren dann noch sehr, sehr viel Entwicklung geben, wo einfach immer mehr und immer privatere Daten auch anfallen, so, die natürlich erstmal bei Konzernen landen, weil irgendjemand muss ja diese Dinge herstellen. Und wenn man das nicht reglementiert, dann wird es halt ganz schnell zu, weiß ich nicht, Diskriminierungen führen und zu, also selbst der Missbrauchsfall sozusagen lässt mich dann auch relativ kalt, weil klar kann es immer Missbrauch von irgendwelchen Daten geben, die da sind, aber selbst das, was passiert, wenn sie halt nicht missbraucht werden, sondern wenn sie halt einfach unreguliert so benutzt werden, wie der Zweck sozusagen ist, wofür sie gesammelt werden, dann ist das ja auch schon schlimm genug. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand von seiner Krankenkasse zu hören bekommt, ja nee, also dich müssten wir jetzt schon sehr viel teurer versichern, weil du hast ja irgendwie ein bestimmtes Risiko, besonders hohes. Also ich meine, das ist ja jetzt schon so, aber wenn es halt eine automatisierte Datensammlung über alle Menschen ist, dann ist das halt eine andere. Und das ist sicherlich was, wo ich eigentlich die Aufgabe des Staates sehe, nicht darin, irgendwie Daten über sämtliche Leute zu sammeln, um eventuell irgendwie wahrscheinlich nicht vorhandene terroristische Aktionen da zu vermitteln, sondern so ein Staat ist ja eigentlich dafür da, seine Bürger zu schützen und gerade solche Sachen zu regulieren. Also das machen die ja in einigen Teilen auch sehr gut. Also ich meine, so, man kann halt in Deutschland ganz gut Auto fahren, weil wir haben da halt so ein paar Richtlinien festgelegt, sowohl was die Benutzung
als auch die... Obwohl, ich hab gehört, es soll sehr viele Schlaglöcher geben, aber das ist vielleicht dann auch ein anderes Thema. Gut.
Hier die Straße ist gerade neu gemacht worden. Also nicht die, in der ich wohne, sondern die quasi, von der die abzweigt.
Ja, passiert. Aber das ist halt für mich die Aufgabe des Staates, halt Infrastruktur zu schaffen und Dinge zu regulieren. Und nicht selber unreguliert irgendwie selber Daten zu sammeln, um man weiß es nicht, was eigentlich. Aber sich selber zu schützen, statt die Bürger. So.
Auf jeden Fall. Wobei man beim Regulieren muss man natürlich auch immer irgendwo gucken, es muss natürlich auch alles in Maßen bleiben. Überregulieren ist ja auch nicht gut.
Ja, richtig. Also man muss halt natürlich auch da, auch bei Daten muss man sicherlich sehen, was kann man sinnvoll wofür einsetzen. Aber auch da, glaube ich, ist halt einer der wesentlichen Punkte, ist halt einfach Transparenz da. Denn soll ja jeder gerne meinetwegen seine Daten verkaufen, wenn er das denn lustig findet irgendwie oder wenn er da was für bekommt, solange er weiß, was eigentlich genau das Geschäft ist, was er da eingeht.
Das ist eigentlich auch mal eine ganz, ganz schöne Idee. Also wenn schon mal Daten verkauft werden, dann möchte ich doch die selber verkaufen und selber dafür Geld bekommen, oder?
Ja, das kannst du, glaube ich, teilweise auch tun. Also, ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die einem Daten auch für Geld ja durchaus abkaufen.
Hm. Was ich auch ganz spannend finde, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt heute eine Gewöhnung in der Gesellschaft an diese ganze Überwachung und die Datenfallen an und so weiter. Wenn ich mal zurückdenke, das große Thema Volkszählung damals,
ja.
Da gab es ja einen großen Aufschrei, das Volkszählungsurteil und alles. Die Leute waren dagegen, dass irgendwie Daten vom Staat erhoben werden. Und wenn du heute guckst, die Empörung nach Snowden, ja, die ist groß, aber irgendwie, das war's dann auch irgendwie.
Über die letzte Volkszählung hat sich praktisch niemand mehr moniert.
Genau, das auch. Und das ist so, ist auch total die Gefahr. Dieser Chilling-Effekt.
Ja.
Wenn du weißt, dass du ständig weißt, dass du überwacht wirst, dann gewöhnst du dich dran und nimmst es halt auch nicht mehr so wahr. Und also ich finde, das ist auch eine ganz große Gefahr bei dem ganzen Thema, dass die Leute sich auch immer mehr daran gewöhnen. Und deshalb ist es umso wichtiger, finde ich, auch den Leuten zu zeigen, dass sie persönlich betroffen sind und was da auch für Konsequenzen draus resultieren. Also es ist ja irgendwie so Überwachung und sowas ist ja erstmal total abstrakt. Ich sehe zwar im Bus, da hängt eine Kamera, aber
das war's. Du siehst halt nicht, wer sich das alles anguckt, ne?
Genau, und überhaupt, was damit passiert. Und es ist auch so, ja gut, sollen sie halt machen. Mir passiert ja nichts, ne?
Ich habe ja nichts zu verbergen.
Selbst wenn ich was zu verbergen habe, also da passiert ja auch nichts. Wenn ich jetzt weiß, irgendwie hier die NSA kriegt mit, wenn ich mir
jetzt bin ich gespannt. Katzenbilder anguckst?
Genau, wenn ich mir Katzenbilder angucke.
Heimlich?
Heimlich, genau. Über den Privacy-Modus meines Browsers. Dann,
sowas hat dein Browser? Man.
Ja, ganz, ganz gefährlich. Das ist so dieser Modus, wo oben das Icon mit dem Schlapphut ist.
Ich setze immer einen Schlapphut auf und fühle mich dann auch sehr privat.
Also ich frage mich immer, warum das Freifunknetz so langsam ist.
Sitzt hier eigentlich auch irgendeine Skimaske vorm Rechner?
Nee, aber ich hatte immer meine Webcam überklebt. Aber irgendwie.
Genau, das ist halt auch so. Das ist halt so abstrakt. Also,
ja, natürlich, man verliert halt seine Freiheit schon in dem Moment, wo man anfängt, darüber nachzudenken, ob man das jetzt eigentlich gerade wirklich sagen sollte oder nicht.
Diese Schere im Kopf.
Echtes Problem und es ist sicherlich so, dass Leute da irgendwie auch abstumpfen. Und da gebe ich dir auch recht, dass das irgendwie so vollkommen normal geworden ist, dass man sowohl seine Daten verkauft, also so an der Kasse mit seiner Kundenkarte und auf Fragebögen und das ist halt Normalität geworden.
Seine Postleitzahl im Supermarkt.
Kurze Anekdote. Ich war bei einer großen Hamburger Drogeriekette und die Verkäuferin erzählte, dass sie davon ausgeht, dass es bald kein Bargeld mehr gibt, sondern nur noch EC-Karten, damit man uns besser überwachen könnte. Und drei Sätze später fragte sie dann nach der Kundenkarte. Wo ich dachte, okay. Ich gehe einfach mal davon aus, sie muss nach der Kundenkarte fragen und sie hat das Ganze schon durchschaut.
Was auch ganz schön ist, da muss ich jetzt auch nochmal reingerätschen, wie so Psychologie funktioniert. Wenn du im Supermarkt an der Kasse gefragt wirst nach deiner Postleitzahl, ne? Und du sagst dann sowas 1, 2, 3, 4, 5, da tippen die ja nicht ein, das merken die ja. Aber ich habe mir mal einen Spaß gemacht, dann zu sagen 12, 3, 45, da tippen die dann ein. Das ist auch so ein ganz netter Alltagshack quasi.
Ja, es gibt auch irgendwie eine besonders bekannte Postleitzahl, die ich mir nie merken kann. Es ist ja irgendwie so ein Dorf mit 5 Einwohnern oder so. Da kann man sämtliche Statistiken von diesem Konzern, also AA macht das dann das Einzugsgebiet riesengroß, was dieser Markt hat. Und B sind diese diese fünf Leute, die da irgendwo wohnen, immer überproportional überall vertreten. Wahrscheinlich werden die in den Statistiken auch schon rausgefiltert oder so, weil die halt unglaublich viel kaufen, diese Menschen.
Was ich auch einen ganz schönen Hack fand, war damals, als der Fürbut noch Fürbut hieß. Die hatten zum Thema Payback eine sehr schöne
Aktion. Mittlerweile heißen sie Digital Courage, aber.
Genau. Steht auch in den Shownotes.
Ach so, okay.
Das haben wir noch nicht gesagt, dass irgendwas in den Shownotes steht, von daher habe
ich. Nee, stimmt, das wären kurze Shownotes.
Ja, also es steht alles in den Shownotes, alles.
Alles, komplett.
Genau, das ganze Internet. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, das ist schön.
Achso, genau, Fürbut und so. Und die hatten eine sehr schöne Aktion zum Thema Payback. Wenn man immer gefragt wird, haben sie auch ihre Payback-Karte, ne, an der Kasse? Die hatten eine eigene Payback-Karte rausgegeben, die quasi dann auf ihren Account lief und die konnte man sich halt bei denen bestellen. Und das wurde dann quasi alles dem Fürbut als Spende quasi zugeschrieben.
Oh, das ist schön.
Ja, leider hat dann Payback irgendwann den Account gesperrt von denen.
Ja,
schade. Arschmann.
Ja. Schöne Idee. Ich habe mir auch überlegt, dass ich nächstes Mal, wenn ich irgendwie... ich habe gerade mein Portemonnaie verloren und nächstes Mal werde ich mir, glaube ich, einfach einen Satz Magnetstreifenkarten holen und voraussichtlich, also bevor ich das nächste Mal verliere, schon mal alle Karten einmal kopieren, damit man dann die halt wenigstens hatte, wenn man sie... Also,
ist natürlich ein bisschen komisch, wenn du dann im Supermarkt eine Kasse mit deiner EC-Karte bezahlen willst und das ist dann so eine Blankokarte.
Ich glaube, die gehen auch nicht zu kopieren, aber...
Ach.
Also ich werde schon.
Ich glaube nicht, dass sie nicht kopierbar sind.
Nur mit Aufwand auf jeden Fall.
Ja.
Also ich werde jedes Mal doof angeguckt, weil ich meine EC-Karte nicht unterschrieben habe. Aber ich zücke mittlerweile schon sehr gekonnt meinen Ausweis. So, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass den Ausweis zu zeigen mehr Sicherheit bietet, als das Ding zu unterschreiben.
Oh, aber da sind wir schon fast wieder beim Thema elektronische Gesundheitskarte.
Oh, ich habe noch eine alte.
Ich habe auch noch eine Krankenkassenkarte.
Ich hatte eine alte. Na gut, die ist jetzt halt auch weg.
Ein Tipp, wenn man keine elektronische Gesundheitskarte möchte, braucht man auch nicht. Man kann trotzdem auch so irgendwie seinen Krankenkassenschutz durchsetzen. Und also ich mache das momentan so, weil ich keinen Bock auf diese leidigen Diskussionen beim Arzt habe, wenn die meine Krankenkassenkarte, die noch gültig ist, nicht nehmen wollen. Man kann sich jedes Quartal von der Krankenkasse so einen Wisch schicken lassen, das heißt Behandlungsausweis. Müsst ihr einfach nur denen irgendwie eine Mail schicken oder sowas.
Gibt es da was zu in den Shownotes?
Vielleicht.
Okay.
Dann schicken sie euch so einen Wisch, der ist unterschrieben und den könnt ihr dann beim Arzt vorlegen und dann greift das sogenannte Papierersatzverfahren.
Ja, ist ganz lustig. Ich hatte ja gerade einen Arzt bei mir im Infostand, der mir sagte, auch dann, er findet es auch nicht so prickelnd mit dem ganzen Kram und deswegen macht er nur Papierersatzverfahren in seiner Praxis. Also er ist komplett gar nicht da angeschlossen. Mhm. Hätte ich mir vielleicht eine Karte geben sollen. Auf jeden Fall heißt das aber nicht, dass das nicht doch im Internet landet.
Nee, weil, das natürlich nicht.
Tatsächlich der Arzt dann mit riesen Stapeln von Papier zur Krankenkasse fährt, die ihm das dann eintippen.
Aber mein Verständnis ist jetzt zumindest, wenn ich denen nicht hier meinen Karl Otto gegeben habe, meine Unterschrift, dann dürfen die doch nicht die Daten in der Infrastruktur für die elektronische Gesundheitskarte speichern, oder?
Das weiß ich nicht genau.
Aber
vermutlich dürfen sie nicht, jawohl.
Hattest du Probleme mit deiner alten Karte?
Nee, ich habe jetzt tatsächlich beim Hausarzt, da haben sie angefangen mit zu diskutieren. Und okay. Da habe ich mir einfach gedacht, holst du dir mal vorsichtshalber, weil ich jetzt tatsächlich noch ein paar Termine hatte bei verschiedenen Ärzten und die haben aber alle anstattlos meine Krankenkassenkarte genommen.
Leute sind ja auch
immer. Aber ich finde es auch ganz schön, so, das ist ja auch so ein bisschen, man zeigt der Krankenkasse, dass man keinen Bock auf die elektronische Gesundheitskasse hat, Karte hat, damit quasi. Und
ja, wobei ich hätte ja gerne eine neue, ich hätte ja auch gerne so ein Krümelmonster-Bild.
Darf man das noch? Oder durfte man das je? Oder kann man
ich
das noch?
Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das hat mindestens einmal funktioniert.
Ich habe gehört, dass sie Fotos von Schäuble nicht genommen haben.
Ja, verdammt.
Ich sehe dem schon verdammt ähnlich, aber gut.
Also du musst dann seine Schäubletten auch mitnehmen. Ne?
Also ich hatte bisher noch keine Probleme mit meiner alten Karte. Ich habe mich auf Probleme eingestellt, aber bisher noch nicht. Aber
wir schweifen auch ab, ne?
Ja, wir schweifen ab, aber ich denke auch zu fortgeschrittener Stunde sollten wir vielleicht auch mal langsam den Punkt finden. Ich denke, was man aus dem Ganzen jetzt irgendwie ziehen kann, vieles läuft irgendwie nicht so geil, wie wir uns das vielleicht auch wünschen und wie vielleicht das auch sein sollte. Aber auch am Beispiel der Gesundheitskarte oder wie das Ding auch immer heißt, man kann was tun dagegen. Das Dagegensein lohnt sich vielleicht auch wieder oder eben auch andersrum das Dafürsein. Man kann am 25.05., bin ich richtig?
Korrekt.
Wählen gehen. Man kann in Eimsbüttel Christoph wählen.
So ist es.
Man kann überall auch sonst das Kandidaten seines Vertrauens wählen.
Oh, dazu vielleicht noch ganz kurz.
Oh, jetzt kommt die Wahlempfehlung. Also
nein, keine Wahlempfehlung, ganz im Gegenteil. das auch nicht. Geht bitte wählen. Und wenn ihr wählen geht...
Das ist aber auch schon ein bisschen abgedroschene Phrase.
Nee, trotzdem. Also finde ich total wichtig. Kann man nicht oft genug sagen.
Ja, klar, aber ja.
Wer es nicht macht, und wenn man nicht weiß, was man wählen soll, ganz, ganz guter Tipp, redet mal mit euren Kandidaten, fragt die mal...
nach Freifunk.
Genau, fragt die mal nach Freifunk. Und wenn ihr da Antworten habt,
Twittert
gibt hier unter dieser Folge gibt es auch so eine Kommentarfunktion, da könnt ihr das auch gerne posten oder Links darauf posten, zum Beispiel bei Abgeordnetenwatch oder sowas. Und da bin ich ganz gespannt, also...
Genau, aber ich schließe mich dir eigentlich an. Geht wählen. Wenn ihr das alles kacke findet, was ich auch irgendwo verstehen könnte, wählt wenigstens ungültig, dann wart ihr wenigstens da. Und das ist, denke ich, auch eine Aussage immer.
Und AfD aus Protest wählen ist halt, kann man machen, dann ist es aber halt kacke.
Ja, man kann sich auch eine Frikadelle ans Knie nageln und so lange drehen, bis NDR2 kommt. Gegen Ende haben wir noch ein paar Termine. Das,
oh ja.
Geil. Hat schon angekündigt, das WCW Wireless Community Weekend in Berlin. Das findet statt vom 29.05. bis 1.06. Dann
Paderborn wird da sein.
Das Gerücht geht um, es kommt jemand aus Paderborn, aus der Stadt mit dem kürzesten Fluss.
Und dem bald größten Freifunk.
Ja. Und einem wunderschönen Taschentuch. Dann, davor soll es noch, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, ein Umsonstfest in Heimfeld geben am 24.05. von 14 bis 20 Uhr in der Friedrich-Naumann-Straße, Hamburg-Heimfeld.
Gibt es da auch Freifunk?
So wie ich das sehe, ja. Ich weiß noch nicht, ob es da direkt jetzt Freifunk gibt oder nur einen Stand, muss man gucken.
Nee, also das fände ich eher interessant. Aber wenn da auch Freifunk-Netz ist, wäre natürlich cool. Aber also da kann man mit Leuten über Freifunk reden. Und
sich genau, da findet ihr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich lokale Freifunk-Ansprechpartner, dann wie gesagt das WCW in Berlin in der Seabase, sehr zu empfehlen. Das Wetter wird bestimmt traumhaft sein. Und
es wird auch gegrillt, habe ich gehört.
Es wird gegrillt. Es ist eine wunderschöne Location an einem Gewässer gelegen. Ich will mich da jetzt irgendwie nicht versabbeln.
Aber also Faden verloren.
Ja, immer dieser scheiß Faden.
So. Abgestürztes Raumschiff, ne?
Ja, die Raumstation unter Berlin ist, glaube ich, da
genau,
der Titel.
Genau.
Dann hast du da noch was?
Genau, ich habe so einen Flyer in der Hand. Es gibt auch dieses Jahr wieder eine Freiheit statt Angst-Demo. Tatsächlich gibt es jetzt auch eine in Hamburg. Ich weiß gar nicht, gibt es die Berliner auch noch?
Die ist im Moment für den August geplant.
Ah ja, okay. Aber es gibt erstmal eine Freiheit statt Angst Demo.
Wie letztes Jahr auch.
Mit dem Untertitel Stopp, weiß ich nicht, gab es letztes Jahr?
Ja, letztes Jahr, ja doch, gab es.
Ist irgendwie vorbeigegangen. Untertitel, wie immer, Stopp den Überwachungswahn. Die Demo findet statt am Samstag, den 17. Mai 2014. Um 14 Uhr und es geht los auf dem Rathausmarkt. Kommt, kommt zahlreich und
bringt alle mit.
Genau.
Und was Baldo meint, wie immer, ist das Thema Stopp den Überwachungswahn. Das liegt vielleicht auch einfach daran, dass das Thema aktuell ist, wie nach wie vor. Und da noch nicht so viel passiert ist. Ja. Und vielleicht ändert sich ja irgendwann mal das Thema, aber das hängt natürlich auch von der Teilnahme ab.
Mhm. Aber die Forderungen auf dem Flyer, die ich gerade mal überflogen habe, die sind auch durchaus, ich will jetzt nicht sagen tagesaktuell, aber doch entwickeln sich mit.
Ja. Dann haben wir noch die anstehende Altonale 2014.
Oh ja.
Vom 5. bis 6. Juli in Hamburg-Altona. Da wird Freifunk mit einem Stand vertreten sein. Ja. Und ein, denke ich, wichtiger Termin, der auch immer näher rückt, ist ein geplantes, oder was heißt geplant? Ich glaube, es ist schon mittlerweile relativ fix. Ein Freifunk-Nord-Treffen, worum es darum geht, bei dem es darum geht, so, dass sich die Freifunk-Communities im norddeutschen Raum, ich sehe hier gerade Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, Niedersachsen.
Der Rest der Republik ist natürlich herzlich eingeladen.
Ja,
aber
ja, klar. Aber in erster Linie geht es halt darum, mal zu gucken, wie kann man eigentlich den norddeutschen Raum noch besser mit Freifunk erschließen. Freifunk auf dem Land ist so ein bisschen das Stichwort. Stattfinden soll das Ganze vom 30. bis zum 31. August und haltet euch den Termin frei und ich glaube, es war dann auch schon fast der letzte. Natürlich steht auch wieder ein Kongress an, der 31C3. Baldo, gibt's schon Tickets?
Hast du noch keins?
Oh, dann muss ich mal gucken. Aber ich denke, soweit so gut.
Ist ja nicht so ein Account, der irgendwie jeden Tag twittert, so gibt es schon 331.
Gibt es bestimmt eine Single-Page.
Ja, genau.
Ja, das ist Baldo, der da irgendwie. Aber das ist meine Theorie.
Und
an dieser Stelle.
Soll nicht sogar irgendwann. Ich habe gehört, es soll auch irgendwann wieder Camp sein, aber ich weiß nicht, ob dieses Jahr, nächstes Jahr
oder. Das müsste 2015 sein. Ist das nicht alle vier Jahre und es war 2011 das letzte?
Ja, irgendwie sowas.
Ja, bin ich mir
da. Hätte ich auch mal Bock drauf.
Bin ich mir relativ sicher. Kann man sicherlich auch bestimmt gut frei funken. Ja, das war es an dieser Stelle, denke ich, von uns. Nochmal vielen Dank nach Paderborn für das nette Präsent.
Genau.
Fühlt euch ein bisschen angespornt. Wir freuen uns über Präsente, Pakete.
Komm.
Nicht?
Wir wollen es nicht übertreiben.
Ja, aber das ist ein bisschen wie Weihnachten. Und Weihnachten so Pakete auspacken, finde ich jetzt persönlich nicht so schlimm.
Bei Weihnachten geht es um mehr.
Vielleicht gibt es ein Paket aus Oettingen dann noch. Oettingen? Oettingen hat ja auch einen. Okay, das führt jetzt zu weit. An dieser Stelle auch vielen Dank an Christoph, der sich.
Oder ein Paket aus Paris.
Ja, gut. Es wird Zeit, denke ich, hier das Zeitliche zu segnen. Vielen Dank an Christoph, der uns hier Rede und Antwort gestanden hat und ich denke, doch eine interessante, spannende Diskussion, Unterhaltung, wie auch immer.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Jetzt wollte ich sagen, kommt gut durch die Nacht, aber ist auch Quatsch.
Das auch. Jede.
Viel Spaß beim Hören, wir freuen uns über Kommentare und funkt frei.
Genau.
Redet über Freifunk und macht mit. Vielen Dank und auf Wiedersehen aus Hamburg.
Tschüss.